Ja, wir machen weiter mit diesen Beziehungskisten. Und heute lautet das Thema auch getrennte Wege gehen weiter. Jedes Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt aktuelle Zahlen zu Eheschließungen und Ehescheidungen. Bei allen Schwankungen bleibt ein Trend über Jahre eindeutig. Rund ein Drittel aller Ehen werden geschieden. Und rein statistisch beträgt die Ehe in unserem Land 15 Jahre an Dauer. Und bei der Hälfte der Ehescheidungen sind auch minderjährige Kinder betroffen. Das sind nüchterne Zahlen. Was sie nicht beschreiben, ist die Tatsache, dass eine Scheidung für die allermeisten Betroffenen eine absolute persönliche Katastrophe ist. Und diese Predigt soll allen Mut machen, die mit einer Trennung oder Scheidung kämpfen. Und sie soll ein Ansporn für dich sein, wenn du spürst, ja, meine Beziehung, meine Partnerschaft, meine Ehe, die steckt in einer echten Krise. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Eine Trennung, die stellt das Leben auf den Kopf. Und sie ist ein persönlicher Tsunami, der alles mit sich reißt. Sicher geglaubte Strukturen zerbrechen, das Vertrauen ist zerstört, ein normales Leben, das scheint außer Reichweite zu sein. Ich möchte mit einigen Stimmen von Betroffenen uns für dieses Thema sensibilisieren. Ich glaube, eine Scheidung ist schlimmer als der Tod eines lieben Menschen. Man kann nicht gemeinsam mit anderen trauern. Es gibt keinen Gottesdienst, in dem der Partner, den man verloren hat, noch einmal gefeiert wird. Man kann sich nicht mit der gemeinsamen Vergangenheit trösten. Man weiß nicht mehr, was davon wirklich echt war. Man kann nicht trauern, weil man wütend und verzweifelt ist, sagt Rebecca. Ich war am Boden zerstört. Ich wurde verlassen. Ich wurde nicht mehr geliebt. Mein Selbstwertgefühl war verschwunden. Ich fühlte regelrecht einen körperlichen Schmerz, als ob die Haut einmal von außen nach innen gezogen wurde, einmal umgedreht und wund, wie auch meine Seele, sagt Sandra. Ich war es, der verlassen wurde. Ich fühlte mich unattraktiv und minderwertig. Ich war B-Ware. Ein anderer hat den besseren Platz an ihrer Seite bekommen, sagt Jörn. Der Satz, es gehören immer zwei dazu, verletzt mich sehr, denn das stimmt so nicht. Es gehören zwei dazu, damit eine Beziehung wirklich gelingt und zwei Leute glücklich miteinander durchs Leben gehen. Aber es genügen falsche Entscheidungen von einem, um eine Beziehung zu zerstören, sagt Benjamin. Die Risse und Wunden, die eine Trennung, eine Scheidung verursachen, müssen nicht zwangsläufig dazu führen, dass ich zerbreche. Auch wenn da viel Zerbruch ist, kann nach einer Trennung mein Leben wieder gelingen und auch wieder schön werden. Und damit das passiert, muss ich zurück ins Leben finden. Muss ich mit der Trauer und den Schmerzen umgehen, sie zulassen, Abschied nehmen, neue Beziehungen bauen, ja, mich selbst annehmen, mit dieser ganzen Geschichte meine Vergangenheit verstehen und loslassen, vergeben und Frieden finden. Das ist eine Menge, ihr merkt, das ist ein ganz komplexer Prozess, aber er hat Aussicht auf Erfolg. In Malachi 2 schreibt der Prophet Malachi ganz klar, dass Gott Scheidung hasst. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt: Ich hasse Ehescheidung, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. In diesem Text geht es darum, dass der in die Jahre gekommene Mann, also so ein Oldie, seine jetzige Frau, die mit ihm alt geworden ist, nicht wegschicken soll und sich wieder mit einer Jüngeren liieren soll. Gott hasst Scheidung. Das heißt aber nicht, dass er Geschiedene hasst. Weil Gott barmherzig ist, hat er nämlich seinem Volk auch barmherzige Wege eröffnet. Durch Mose gab Gott seinem Volk Israel die Möglichkeit, eine Ehe zu scheiden. Und das war fortan eine Notordnung. Sie hat nicht die Schöpfungsordnung ersetzt, die Ehe, wo die Ehe zwei Menschen auf Lebenszeit miteinander verbindet. Aber diese Notordnung, diese Scheidung bot vom Wort Gottes her einen Ausweg, den man gehen konnte, wenn das Leben völlig durcheinander war und das Vertrauen auch grundlegend zerstört wurde. Jetzt mal unter Freunden. Also wenn so viel Not und Schwierigkeiten mit einer auf Lebenszeit angelegten Ehe verbunden sind, soll man dann überhaupt an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten? Sollen wir unsere Gerichte weiterhin damit beschäftigen? Ist es eigentlich denkbar, dass ein einziger Mensch in allen Veränderungen und Lernprozessen, die wir so durchmachen, dass uns ein einziger Mensch darin begleitet? Sollte die Devise nicht besser lauten, zur rechten Zeit der rechte Partner? Wäre der Lebensabschnittspartner nicht wirklich eine attraktive Alternative zur dauerhaften Beziehung? Genügend, die das mit Überzeugung leben. Aber ich denke trotzdem nicht, dass das eine Alternative ist, denn die Bibel betont, dass echte Liebe instinktiv die Dauer sucht. Treue ist unteilbar und immer auf das Ganze angelegt und darum auch auf das ganze Leben. Und darum ist die Ehe auf Lebenszeit angelegt. Und wir können nicht einfach einen Partner gegen den anderen auswechseln, so verlockend der Gedanke vielleicht auch in schwierigen Zeiten mal sein könnte. Paulus und Jesus haben das deutlich gemacht. Und Paulus schreibt an die Korinther: Nicht ich gebiete euch, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen soll. Weil der Mensch aber nicht vollkommen ist, braucht es Ausnahmeregelungen. Und Jesus antwortet hier in Matthäus 19 auf die Fangfrage der Pharisäer: Ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? In mehrfacher Hinsicht überraschend. Er zitiert eine rabbinische Kurzformel: Wer seine Frau entlässt, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. So wurde das damals gehandhabt. Im Alten Testament werden drei Gründe genannt, durch die eine Ehe aufgelöst wurde. Der erste: der Tod eines Partners, damit war die Ehe zu Ende. Das zweite: Ehebruch, also wenn jemand wirklich untreu war. Und das dritte: die Entlassung der Frau durch ihren Ehemann mittels dieser Urkunde. Und für solche eine Entlassung brauchte der Ehemann seine Frau nur unter Zeugen mit einer bestimmten Formel zu verstoßen und ihr dann diesen Scheidebrief zu geben. Und diese Urkunde war wichtig, denn sie sicherte den Unterhalt der Frau, denn damit war klar, sie konnte nachweisen, ich darf wieder heiraten und konnte einen anderen Mann heiraten. Das Problem war, dass die Frauen so oft regelrecht von einem zum anderen weitergereicht wurden. Und in Matthäus 19, an der Stelle, an der Jesus die Unauflöslichkeit der Ehe betont, da wird er provokativ gefragt: Wozu hat denn der Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Und Jesus antwortet: Weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, euch von eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Aber Jesus sagt: Am Anfang war das nicht so. Jesus unterscheidet also zwischen der Schöpfungsordnung, in der Gottes Ziele für ein gelingendes Leben aufgezeigt werden, und der Notordnung für das Leben, das völlig durcheinander ist und auch von der Sünde zerstört ist. Und das Problem war, dass zur Zeit Jesu die Notordnung schon als normal akzeptiert war. Sie war eben oft nicht mehr die Notlösung, sondern die Lösung. Und die Pharisäer haben 5. Mose 24 sehr großzügig ausgelegt. Da hat Mose über die Ehescheidung geredet und Jesus stellt klar, dass Mose eine Ehescheidung nicht geboten, sondern erlaubt hat. Was die Pharisäer also als Gebot bezeichneten, das war für Jesus eine Ausnahmeerlaubnis. Zur Zeit Jesu wurde das Gesetz des Mose, insbesondere diese Formulierung, das kann man nachlesen, 5. Mose 24, 1, es kann vorkommen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas findet. Ja, das ist eine interessante Formulierung. Das kann ja vorkommen. Aber das wurde so weitgehend ausgelegt, dass die Frauen völlig schutzlos geworden waren. Also es gibt da mehrere rabbinische Schulen und diese Rabbis kann man auch nachlesen, was die gesagt haben. Der eine hat gesagt, wenn eine Frau das Essen anbrennen hat lassen, dann ist das etwas Anstößiges. Oder es hat sogar ein Rabbi gesagt, wenn du eine schönere findest, darfst du dir auch die Scheidungsurkunde geben. Also das war eigentlich ein Scheidungsparadies für die Männer. Und Jesus sagt, es geht nicht, ihr könnt nicht aus jedem denkbaren Grund eure Frauen entlassen, mit einer fadenscheinigen Begründung wegschicken. Und er stellt angesichts dieser gängigen Praxis dar, indem er sagt, ich aber sage euch, so kann das nicht laufen. Und keiner zuvor hat in Israel gewagt, das dagegen anzugehen. Und darum betont er auch, dass die Schöpfungsordnung keine Trennung der Ehe kannte, außer durch den Tod. Und manchmal müssen wir auch ohne physischen Tod, weil der Partner noch da ist, trotzdem als Seelsorger den Tod einer Ehe feststellen. Und wir müssen die Scheidung akzeptieren. Was raten wir denn, wenn der Ehemann sich an der gemeinsamen Tochter vergeht? Missbrauch, das ist ja ein Riesenthema. Was raten wir, wenn der suchtkranke Partner sich über längere Zeit jeder therapeutischen Hilfe verweigert und der andere mit ansehen muss, wie sein Partner sein Leben und seinen Körper ruiniert? Was raten wir, wenn ein Mensch ständig die Wünsche und Interessen seines Partners ignoriert? Was raten wir, wenn ein Ehepartner ständig fremd geht und das immer noch entschuldigt? Als Seelsorger werden wir gut abwägen. Auf jeden Fall hat Jesus deutlich gemacht, dass wir den Tod einer Ehe nicht leichtfertig feststellen dürfen. Und wir sollten alles tun, um eine Ehe zu retten. Und ich sage das immer wieder, wenn Leute kommen mit Problemen, das Problem ist oft, dass sie meistens 5 nach 12 kommen statt 5 vor 12. Denn es gibt auch in einer Ehe rote Linien. Und wenn die einmal überschritten sind, dann gilt es, den Schwächeren zu schützen. Und das war in Israel meistens die Frau. Und darum hat Mose diese Notordnung gegeben, um die Schwachen zu schützen, um den Betroffenen zu helfen, wieder zurück ins Leben zu finden. Und darum geht es ja bis heute, dass Geschiedene ihre Scheidung überwinden und zurückkommen ins Leben. Wer eine Scheidung hinter sich hat, der ist ein Mensch mit Narben. Er trägt Verletzungen mit sich. Und diejenigen, die von euch Narben haben durch einen Unfall oder eine Operation, die wissen, Wunden heilen, aber die Narben bleiben und man ist dann irgendwie wetterfühlig. Ja? Man spürt sie immer wieder mal. Und so ist es auch. So ein Mensch trägt Verletzungen mit sich, die sehr wehtun. In dem Magazin Cosmopolitan stand, da können Sie die Trennung noch so souverän verarbeitet haben, in einem neuen Leben leben. Kommt der Tag der Scheidung, dann bricht noch einmal etwas auf. Und immer wieder, wenn ich Leute in der Krise begleite, biete ich ihnen an, wenn der Tag der Scheidung kommt, dass ich mit ihnen gehe zum Gericht, dass einfach jemand da ist. Und hier wird dann geschrieben, da bricht etwas auf, das in Schichten angesiedelt ist, zu denen wir mit Verstand, Vernunft und gutem Willen kaum durchstoßen. Und jetzt wird die Sprache interessant, hochtheologisch. Etwas, das ganz archaisch mit Schuld zu tun hat, mit Scham, Versagen, Sünde, ja sogar mit Tod. Ich will im Folgenden über 3 Punkte sprechen, um seelsorgerlich denjenigen zu helfen, die eine Trennung hinter sich haben. Und wer bisher davor bewahrt geblieben ist, vor so einer Trennung, den ermutige ich, ohne Vorurteile, einfühlsam und verständnisvoll mit Menschen umzugehen, die ihre Scheidung überwinden müssen und darum kämpfen, wieder ins normale Leben zurückzukommen, sich vielleicht sogar zu überlegen, ob sie einem solchen Menschen nicht ihre Freundschaft anbieten wollen und ihn begleiten. Und ich gehe diesen seelsorgerlichen Weg, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eine Theologie des Verständnisses brauchen. Wir sind aufgefordert, um Jesu Willen mit den Weinenden zu weinen, Verständnis zu zeigen für diejenigen, die in ihrer Beziehung viel Schlimmes durchgemacht und erlebt haben und gescheitert sind. Zuerst möchte ich mit euch über Trauer und Schmerz nachdenken, dann über das schwierige Kapitel, sich selbst anzunehmen, trotz Scham und Schuld, und im letzten Punkt darüber, wie ich meine Vergangenheit anschauen und loslassen kann. Und ich denke, auch für Nichtgetrennte oder Nichtgeschiedene sind das Themenfelder, mit denen wir auch in unserem Alltag zu kämpfen haben. Wer sich trennt oder getrennt wird oder in einer Beziehung scheitert, der muss Trauer und Schmerz verarbeiten. Jörg erzählt, beim Ausfüllen von Formularen musste ich plötzlich geschieden ankreuzen. Das war wie ein Stempel. Du hast versagt. Getrennt lebend oder geschieden, solche Worte werden als Makel empfunden. So beschreiben sie es, so als hätte mir jemand das Wort Versager auf die Stirn tätowiert. Der eine ist plötzlich alleinerziehend und dem anderen wird es nun genommen, seine Kinder im Alltag aufwachsen zu sehen. Und dieser Schmerz über diese Situation, das ist ein regelrecht körperlicher Schmerz. Betroffene beschreiben einen dumpfen Dauerschmerz, der einen überall hin treu begleitet. Äußerlich bekommen wir das Leben geregelt. Die Arbeit läuft, die Kinder sind versorgt, Einkäufe werden erledigt. Aber wie davon abgelöst, ist der innere Mensch permanent damit beschäftigt, den Schmerz auszuhalten. Und neben diesem latenten Dauerschmerz kommen akute Schmerzen. Durch Begegnungen zum Beispiel mit dem Ex, durch Erinnerungen an gemeinsame Zeiten. Und so etwas, das drängt sich ungefragt an die Oberfläche und es raubt den Schlaf und macht mürbe. Und dieser Schmerz ist beinahe unerträglich. Trauer braucht Zeit und Trauer braucht Trost. Und oft dauert es eine ganze Weile, um herauszubekommen, was wirklich tröstet. Und wichtig ist, sich seiner Traurigkeit und seinem Schmerz zu stellen. Und wir können es lernen, mit der Hilfe von Gott gelassen mit unseren dunklen Emotionen umzugehen. Und ein zentraler Punkt ist hierbei das Aussprechen meiner eigenen Gefühle. Und eine ganz praktische Hilfe dafür sind die Psalmen. Zum Beispiel Psalm 25. Ich richte meine Augen stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir, denn ich bin allein und in großer Not. Die Angst in meinem Herzen wird immer größer. Errette mich aus meinen Nöten. Sieh meinen Schmerz und meinen Kummer. Vergib mir alle meine Sünden. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Wir haben in der Bibel viele Beispiele dafür, dass Menschen ihre Sorgen und Ängste aussprechen, dass sie nicht verschweigen, sondern zum Ausdruck bringen vor Gott. Und gerade die Psalmen, die helfen uns, unsere tiefsten Gefühle auszusprechen und die Augen vor der eigenen Misere nicht zu verschließen. Und entscheidend dafür ist, dass wir den Blick auf Gott und seine Möglichkeiten weiten. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen können, so wie wir all diese Schwierigkeiten um uns herum sehen. Und wem das klar wird, der kann ganz anders mit seinen Problemen und auch Gefühlen umgehen. Das Wissen, dass ich nicht alleine bin, das ist wie so ein kleines Licht, das in mir aufgeht. Jesus hat gesagt in Johannes 16, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen unsere Trauer und unseren Schmerz nicht ausblenden. Und es gibt einen wichtigen Grund, sich seinen Gefühlen auch nicht auszuliefern, und der ist Jesus Christus. Er selbst hat allergrößte Ängste verspürt und sich trotzdem nicht von ihnen überwältigen lassen. Vertrau Jesus Christus und du wirst erleben, wie seine Kraft in dir spürbar wächst und dir hilft, auch mit diesen Gedanken, mit diesen dunklen Emotionen umzugehen. Das Zweite. Sich annehmen trotz Scham und Schuld. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Natürlich besonders Menschen, die gescheitert sind in ihrer innigsten Beziehung. Und viele Geschiedene können sich mit ihrem Scheitern auch nicht annehmen. Sie leiden unter Scham und Schuldgefühlen. wie unter den Pollen. Scham ist der bis ins Gefühl hineinreichende Ausdruck eines erkannten Versagens, ein Ausdruck für Verantwortungsbereitschaft und Verantwortungsübernahme. Also hier ist, finde ich, sehr ausgewogen dargestellt. Scham ist nicht was total Negatives. Es signalisiert auch, ein Mensch ist bewusst, ich muss ja Verantwortung für das übernehmen, was hier passiert ist. Scham ist ein unangenehmes und ein reinigendes Gefühl. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik, es ist ein Zustand zwischen sich verbergen wollen und sich offenbaren wollen oder müssen. Scham zu empfinden, Scham auszuhalten, das gehört zu den Grundbedingungen von Mitmenschlichkeit. Und der selbstgerechte Mensch, der kennt kaum Scham. Ja, ist ein Stück weit schamlos, so wie auch bei ihm kein Gewissen schlägt. Geschiedene kämpfen oft mit massiven Selbstvorwürfen und sie rauben ihnen die Kraft, ihr Lebensmut sinkt. Plötzlich müssen sie Dinge durchdenken, die vorher automatisch funktioniert haben in ihrem Leben. Und vor allem Schuldgefühle bremsen sie aus in ihrem Leben, lähmen sie. Und es stimmt ja auch, was hat man sich nicht alles für die Ehe vorgenommen und was hat man sich nicht auch alles versprochen, vielleicht sogar noch öffentlich, vielleicht sogar noch in einer Kirche und bei der Hochzeitsfeier. Und das soll jetzt alles passé sein und nicht mehr gelten. Man merkt sein Scheitern, man entwickelt dementsprechend Schuldgefühle. Und Schuldgefühle sind in aller Regel etwas, was ich mit mir und wenn ich an einen Gott glauben kann, auch mit Gott ausmache. Aber Scham, das geht darüber hinaus, denn sie wirkt auch hinsichtlich meiner sozialen Kontakte. Denn wer sich schämt, der bemüht sich ja etwas zu verbergen. Dazu kann der Umstand gehören, dass mich mein Partner verlassen hat und bevor mich irgendjemand darauf ansprechen kann, bemühe ich mich vielleicht, das Thema zu wechseln. So bin ich immer irgendwie innerlich auf der Hut, auf der Flucht, im Alarmmodus. Aber meine Scham kann ja so weit gehen, dass ich nicht nur das Thema wechsle, sondern dass ich mich als ganze Person verberge, dass ich mich vollkommen zurückziehe von privaten und öffentlichen Veranstaltungen. Ja, man fühlt sich dann einfach zu schlecht, um mit anderen Menschen offen zu reden und ihnen zu begegnen. Das ist wie bei Adam und Eva, den biblischen Ureltern der Menschheit. Und nach dem Sündenfall haben sie sich gescheut, Gott zu treffen und sie haben sich versteckt. Selbstgewählte Einsamkeit und Isolation, das tut auf Dauer keinem von uns gut. Schuld und Scham, das sind ja keine Einbildung, das sind massive Realitäten in unserem Leben und sie können uns empfindlich treffen. Und darum dürfen wir an dieser Stelle auch über unseren Gott reden. Denn unser Gott stellt sich als barmherziger Vater vor. Es ist nämlich eine der zentralen Aussagen des christlichen Glaubens, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Kein Mensch muss mit seiner Schuld oder Scham alleine zurechtkommen. Gott ermöglicht uns ein Leben, in dem wir mit Gewissensbissen und Schamgefühlen zurechtkommen können. Und wir dürfen wie der verlorene Sohn zum Vater zurückkommen. Auch wenn wir uns schlecht fühlen und schämen für das, was in unserem Leben alles falsch gelaufen ist. Gott liebt mich trotzdem und er nimmt mich so an, wie ich bin, mit meiner ganzen Geschichte, mit all meinem Scheitern. Eine Scheidung heißt nicht, ich bin bei Gott weniger wert. Wir leben alle ausnahmslos aus der Vergebung. Jeder hat Schrammen und Blessuren, hat Verletzungen, hat andere verletzt. Die Sünde hat in unserem Leben Spuren hinterlassen und wir spüren das. Wir sind gescheiterte, verletzte und enttäuschte Menschen und wir brauchen einen geschützten Raum, wo wir über unsere Verwundungen und die geschehenen Grenzüberschreitungen auch reden können. Wo wir wie der verlorene Sohn sagen können, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und wissen, trotzdem nimmt uns der Vater in die Arme. Unter dem Wissen der Vergebung darf ich meine Situation und mich selbst auch annehmen. Das hat Jesus bei seiner Begegnung mit der Ehebrecherin deutlich gemacht. Diese Geschichte in Johannes 8, da wird diese Ehebrecherin gebracht. Keine Ahnung, wo der Mann war. Jesus hat irgendwas in den Sand geschrieben, dann sind sie alle weggegangen. Und dann sagt er zu der Frau, hat dich keiner verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Das Letzte. Meine Vergangenheit anschauen und loslassen. Trennungen, die erfordern einen ungeheuren Lernprozess. Und in vielem ist es so, als müsse man wie ein Erstklässler in der Schule des Lebens wieder ganz vorne beginnen. Früher konnte ich mich auf meinen Partner verlassen, jetzt muss ich meinen Alltag ganz alleine bewältigen. Ich muss lernen, wie man einen Herd und eine Waschmaschine bedient. Ich muss lernen, wie ich mich mit Versicherungen, Banken und Behörden ärgern oder wie ich das regeln muss. Aber nicht nur die Gegenwart, die wird zu einem weiten Lernfeld für mich, sondern auch meine Vergangenheit, die erscheint plötzlich in einem neuen Licht. Man schaut zurück und man beginnt, die Dinge irgendwie für sich zu sortieren und zu klären. Und jetzt, wo man alleine ist, da stellt man sich natürlich auch Fragen. Zum Beispiel, warum habe ich eigentlich damals meinen Ehepartner geheiratet? Geschah das wirklich aus Liebe, aus einer tiefen Überzeugung? Oder war das nur viel Naivität und Gefühlsduselei? Oder habe ich mich einfach in Ermangelung besserer Alternativen entschieden? Was hat mich denn angezogen bei ihm oder bei ihr? Und wo haben wir uns oder wo sind wir auseinandergestrebt? Nicht immer, da lässt sich die Vergangenheit wie so eine schön gedrehte Schnur wieder auflösen. Es gibt viele Knoten und Risse in unserem Lebensfaden. Aber in vielen Fällen entdecken wir, ja, es kommt darauf an, ich muss meine Beziehung irgendwie verstehen, auch warum ich gescheitert bin. Und viele deuten unter dem Eindruck der Schmerzen die gemeinsame Vergangenheit dann extrem kritisch. Ja, man lässt kein gutes Haar mehr am anderen, alles scheint nur schlecht gewesen zu sein. Die ersten Jahre, die Urlaube, die Sexualität, die Gespräche miteinander. Wenn man mit frisch Getrennten spricht, dann scheint der Betroffene irgendwie einer Hölle entronnen zu sein und der Partner, der ähnelt einer Bestie. Oder es gibt den entgegengesetzten Fall, da beschreibt der Verlassene das zurückliegende Miteinander in den schönsten Farben. Das scheint das wahre Paradies gewesen zu sein, bis dann plötzlich das Unglück wie ein Blitz oder der Böse oder die Böse wie ein Blitz ins Leben kam. Aber unsere Vergangenheit besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß. Es gibt meistens eine Vielzahl von Grautönen. Und zum biblischen Realismus gehört auch die Einsicht, dass zu meinem Leben Schattierungen gehören und dass ich Fehler gemacht habe und auch mache und dass ich Sachverhalte leider oft auch verkehrt betrachte und auch falsche Eindrücke abspeichere. Und das gilt auch für meine Sicht auf die Vergangenheit. Und wenn ich nicht bereit bin, das differenziert zu betrachten und verstehen will, was gelaufen ist, dann wird das schwierig. Dann wird es oft wie zu einem Mühlstein an meinem Hals, der mich immer wieder nach unten zieht. Ich denke, es ist wichtig, einen ehrlichen Blick auf das Zurückliegende zu gewinnen. Und ein Motto für diesen Wachstumsschritt kann das Gebet aus Psalm 139 sein. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Eine der faszinierenden Seiten des Glaubens ist doch, dass wir mit Gott unser Leben besser verstehen können. Oft genug, da gleicht der Glaube einem Scheinwerfer. Er bringt Licht auf unsere oft dunkle und unverständliche Vergangenheit. Und das schließt auch die Selbsterkenntnis und das Erkennen eigener Schwächen und Fehler ein. Das Vergangene, das können wir nicht ungeschehen machen. Aber es muss nicht zu einer Schablone werden, nach der sich unser ganzes Leben weiterentwickelt. Ja, viele Geschiedene, die haben solche Ängste. Da ist die Furcht groß, dass sich das Geschehene wie ein Fluch auf das ganze Leben legt. Zum biblischen Glauben gehört natürlich das Wissen, dass ich mir keine Illusionen machen muss hinsichtlich meiner Schwachheit. Die ist vorhanden, aber dazu zählt auch eine positive Sichtweise, ein tiefer Optimismus. Ich darf meine Schwarzseherei beenden und glauben, dass Gott was Neues in meinem Leben schafft, so wie es im Psalm 18 steht. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Alles Schwierige und Traurige, das kann auch zur Chance und zu einem Guten werden. Das habe ich in der Begleitung von manchen Geschiedenen schon einige Male live miterlebt. Und manche, die mir vor Augen sind, die leben heute wieder ein glückliches Leben. Die Trennung ist nicht der Endpunkt. Eine Scheidung ist nicht das Aus aller Lebensträume. Ich kann mit Gott das Vergangene klarer sehen. Ich kann umkehren. Schuld bereinigen, Vergebung empfangen und die Gegenwart besser bewältigen und auch meine Zukunft darf ich wieder mutig angehen. Der Prophet Jesaja ließ dem Volk Israel in einer ziemlich schwierigen Situation im babylonischen Exil sagen: Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Es geht nicht darum, die Dinge schön zu reden, das hat keinen Bestand. Aber du darfst positiv nach vorne sehen. Gott geht mit dir. Er macht etwas Neues und er bahnt auch für dich einen Weg. Das hat er versprochen. Vertraue ihm. Amen.